Let's get it. Okay.
iPhone off flight mode. 1, 2, 1, 2. Check das Mic, yo.
Check, check, check.
Okay, pass auf. Ich drop jetzt genau hier einen fetten Beat rein. Den hörst du noch nicht, aber der ist dann später da. Der ist richtig krass. Und dann sage ich herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Hochkultur-Podcast. Heute habe ich einen meiner Lieblingsrapper in Deutschland hier am Start. Er ist eine Rap-Maschine, eine Textlawine, ein Poet, ein Prophet. Er ist ein Philosoph, ein guter Homie von mir, jemand, der mich viel supportet hat, jemand, den ich viel supportet hat, jemand, der viel für die Rechte von anderen Leuten kämpft und viel wahre Aussagen in seinen Songs trifft, nicht Angst hat, seine Meinung zu sagen. Es ist ein Berliner Jung aus Moabit, mein Mann Megalo. Yeah, Bro, geil, das ist.
Okay, Bro.
Sehr gut. Alles.
Danke für die krasse Ansage, Alter.
Ja, Mann, ich gebe immer gute Ansagen, weißt du, und danach geht's immer richtig bergab. Danach kommen nur noch Hater-Fragen und harte Kritik und alle Enttäuschungen, die ich hatte je mit dir und so. Nee, Mann, das ist echt so uplifting, weil es geht um Hochkultur, es geht einfach um die Idee, dass wir alle irgendwo angefangen haben, in Jugendhäusern, teilweise komplex behaftet oder mit komischen Grundvoraussetzung fürs Leben und irgendwie was gemacht haben, wo wir Kultur prägen, Kultur leben, anderen Leuten das irgendwie nahebringen können. Und ich habe ja immer offen bekundet, dass ich dich sehr feier und habe aber ehrlich gesagt gemerkt, dass ich so mir Gedanken gemacht habe, worüber ich mit dir reden will, dass ich so die Rap-Anfänge gar nicht kenne. Als ich das letzte Mal interviewt habe, war es ja in meiner Sam-TV-Rap-Sendung und da war gerade BSMG draußen, da war das auch so ein bisschen Fokuspunkt. Aber eigentlich so die ersten Rap-Einflüsse würde ich gerne mal wissen. Was war so wirklich, wo du gemerkt hast, ich will gerne Rapper werden?
Ja, yeah, da muss ich richtig kramen, ne? Ist ja ewig lange her. Ja. Tatsächlich, also der erste Rap sozusagen, zu dem ich zum Rap gekommen bin, war 1993 Snoop Dogg. Also es war das erste bewusste Album, Snoop Dogg, Doggy Style. Ja. Da war ich, 12? Ja. Und natürlich vorher The Chronic, Dr. Dre, das hat man schon mitbekommen, aber das war jetzt für mich nicht ein bewusstes Album, was ich erlebt habe, sonst waren Songs, die man auf Party
Musik
gehört hat.
So. Und,
Musik, die auf den Kinderpartys dann schon oder Jugendpartys dann schon stattgefunden hat. Und aber das erste Album von Snoop, das war halt gleich so. Ich habe das dann auch bekommen und jeder Song einfach so. Das war einfach eine neue Welt, die sich öffnet hat und gleich war so dieses Bedürfnis da. Also es war jetzt nicht für mich so verbalisiert im Kopf, ich will Rapper sein, aber ich musste das halt auch gleich machen, irgendwie kopieren.
Okay, also er hat diesen Spark gegeben, safe, dass du gesagt hast, so cool. Was war der Swag, meinst du so? Oder war es der Inhalt vom Text wahrscheinlich bei Snoop jetzt auch schon in dem Alter schon? Also Weed rauchen, Frauen hin und her so?
Ich würde mal sagen, Inhalt war wahrscheinlich am unwichtigsten zu dem Zeitpunkt, weil es ja generell am Anfang, da prasselt ja alles auf dich ein, der Beat, der Rhythmus, die Energie. So. Ja. Und ich würde mal sagen, Inhalt und so, das kam ja später. Und auch Reimtechnik, so, das konnte ich alles noch gar nicht sehen. Ich glaube, es war vor allem die Coolness, bestimmte auch Klänge so. Ich weiß auf jeden Fall, das hat mich, dieses Rat-Tat-Tat und so Zeug hat mich auf jeden Fall auch geprägt, auch selber im eigenen Rap-Ding, dass ich immer so, manchmal so einfach so Wortlaute reinbaue, die halt einfach keine Wörter sind, sondern irgendwie so Sounds.
Stimmt, das hatte Snoop auch. Ich dachte auch immer, weil wir haben ja beide eine große Liebe für Sean Price, rest in peace, der auch eben so viele Sachen auf Phonetik aufgebaut hat. Ne?
Voll, voll, voll. Also es ging bei mir dann noch weiter, also wenn wir jetzt ganz ausholen.
Genau, lass mal sagen, ging es so weiter, dass quasi die nächsten Rapper, die ich beeinflusst haben, also dass dieses phonetische Ding, was sich durchgezogen hat.
War auf jeden Fall immer, würde ich sagen, also nicht immer, aber viel ein wichtiger Faktor. Bei Eminem hat es eine krasse Rolle gespielt. Eminem auf jeden Fall ein Rapper, der mich auch sehr beeinflusst hat und wie du sagst, auch Sean Price und Pharoah Monch auch so. Also es gab immer wieder so, also die Phonetik war irgendwie immer wichtig. Socrates würde ich da auch mit reinzählen.
Wer war der erste Rapper, wo du inhaltlich so gedacht hast? Ich sag mal kurz bei mir. Ich habe ja 91 bin ich in der 7. Klasse zum Halbjahr ja aus der Schule geflogen und ich weiß nicht mehr, was die Alternative war, aber irgendwas Schlimmes hätte passieren können in diesem halben Jahr oder ich konnte irgendwie so Verwandte oder Bekannte in so einem Dorf in England besuchen. Ne? Und dann war ich da ein halbes Jahr, habe auf einmal Englisch gelernt und diese paar Tapes mit Rap-Songs, die ich bis dahin hatte, Public Enemy, Ice-T und so, und die ich auch schon mochte, einfach weil ich den Klang mochte und irgendwie wie Rap klang, aber auf den Tapes war eben auch Madonna, George Michael, Michael Jackson, weißt du, einfach Pop aus der Zeit, so die großen Hits, die Songs, die man mochte. Und dann habe ich aber wirklich gemerkt, in diesen 3 Monaten, je mehr Englisch ich konnte, desto mehr hat Rap bei mir resoniert, weil ich gemerkt habe, dieses, weißt du, die Detailverliebtheit von dem, was gesagt wurde. Absolut. Ich weiß, dass einer der Public Enemy Songs Burn Hollywood Burn war. Und da diese Zeile ist, wo er sagt so, Elvis was a hero to most, irgendein bla bla bla, but a straight up racist, that sucker was simple and plain, motherfuck him and John Wayne. Yeah. Weißt du, und das war für mich so krass, einfach das so zu hören, dass so große, ja, so Helden, und dann habe ich eben auch angefangen, also davon gesparkt, irgendwie schwarze Literatur zu lesen, und ich weiß, dass das für mich irgendwie, glaube ich, noch, dass der Inhalt, glaube ich, mich gesparkt hat, bevor mich so Flow und Patterns und so gecheckt haben. So, deshalb, wer war bei dir der erste Rapper, wo du gemerkt hast, weil du bist ja auch jetzt als ein inhaltsstarker Rapper bekannt, das wird dir ja auch nicht erst in den letzten Jahren gekommen sein, dass du Texte schreibst.
Das Krasse ist tatsächlich, dass, wenn ich zurück, also es ist schwer, wirklich jetzt einen Rapper zu finden, der für mich mich sozusagen inhaltlich in diese Richtung geprägt hat. Es war tatsächlich eher immer so ein technisches Ding bei mir, dass ich Rapper so höre, vor allem wegen der Technik, so, oder gehört habe in der Vergangenheit, so dieses Technische immer und Phonetik und alles, was damit reinfällt. Und es irgendwie so mein Leben ist, was es so gemacht hat, und wahrscheinlich die Erziehung oder die Prägung, dass ich halt in diesen, also ich privat höre halt eigentlich gar keinen Conscious Rap so wirklich. Und zum Beispiel Public Enemy und so ist alles an mir vorbeigegangen. Auch
KRS-One so, auch wahrscheinlich?
Oder? Ja, natürlich nur die ein, zwei Songs, die man so, okay, MC Zack, like, they don't know und so, aber jetzt so das Werk und so bin ich auf jeden Fall voll außen vor. Also ich bin so ein bisschen später erst gefühlt zum Rap gekommen, und dann war es auch echt, wie gesagt, Snoop, West Coast dann erstmal ein bisschen ein, zwei Jahre, und dann ziemlich schnell direkt gewechselt, Wu-Tang, East Coast, Jay-Z, vor allem dann hat mich Jay-Z, und dann war es immer so dieser Hustler-Spirit, so ich habe immer eher damit connected im Rap, eher so dieses... So.
Ja, voll. Auch als wir das erste Mal zusammengearbeitet haben und ich dein erstes Mixtape kurz davor gehört hatte, hatte ich eben auch so das Gefühl, so, es war super kodiert, also ich habe echt voll wenig verstanden, weil es ne, so gefühlt, also so Worte wie Keck zum Beispiel, Keck war, glaube ich, so ein Wort, was du super oft benutzt hast, ne?
Und aber da war, das war halt Berlin so.
Genau. Aber, also einfach genau Regionalslang, aber ich hatte sowieso das Gefühl, also du rappst einfach sehr kodiert und sehr Phonetik verliebt, und irgendwie mit der Zeit hat sich das dann irgendwie immer mehr mit Inhalt gefüllt, oder dass man so die Story von dir auch gecheckt hat, so wer du bist, wo du herkommst. Was du
mir ging es am Anfang nicht darum, so wirklich meine Story zu erzählen, sondern es war wirklich eher, es war schon teilweise ein Ventil für Emotionen, aber es war eher so eigentlich ein Lernen, Studieren dieser Technik und einfach ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich da Fake Shit gequatscht habe, sondern es ging einfach nicht um mich, sondern mehr einfach dieser Hustler-Vibe. Ich habe mich einfach damit identifiziert, so auch Morbid, dieser ganze Background. Wir waren einfach in diesem Film drin. Ich dachte früher mit KD Superior Producer, wir dachten einfach, wir sind Rockefeller. So voll lächerlich, total naiv, hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun.
Sehr gut nachvollziehen, aber im Kopf.
Das war der Film einfach.
Und war da viel Live-Action schon? Also war es irgendwie lange im Kämmerchen für sich schustern, bis man dann auf die Bühne geht, oder um dich rum irgendwie, gab es so, weißt du, so eine Freestyle-Kultur oder Open-Mic-Dinger, oder hast du sowas mitgenommen?
Open-Mic richtig wenig. In meinem ganzen Leben super wenig Open-Mics. Habe ich dann auch mal in Berlin gemacht, so, aber eigentlich, bei mir fing es wirklich an, vom ersten Moment, wo ich gerappt habe, habe ich erstmal die ersten, ich war ja noch richtig jung, auch war das eine persönliche Erfahrung, 2 Jahre, 3 Jahre, auch jetzt nicht die ganze Zeit geschrieben, sondern mal immer mal wieder halt so. Damals waren halt Maxi-Singles, konntest du halt bei WOM oder wo auch immer dann irgendwie, und da war halt ein Instrumental oftmals mit drauf, und da habe ich mir halt voll viel von den Singles da geholt und halt auf diese Instrumentals dann gerappt so und das aufgenommen für mich. Und dann irgendwann nach 3 Jahren eben, KD war halt mein früher Produzent KD Sapir in meiner Schule, und Cheops auch, das war die erste Crew, die ich halt hatte. Also die habe ich auf dem Schulhof, habe ich einfach Cheops was vorgerappt. Ja. Ja, wie findest du das mäßig? Und das war das erste Mal, dass ich jemandem was gezeigt habe, und da ich schon 3 Jahre geübt hatte, und so der ganze Wu-Tang-Film im Kopf, dieses Kodierte kommt übrigens viel von Wu-Tang auch, das habe ich voll vergessen. So. Diese ganze so Supreme Alphabet, Supreme, diese ganzen Numbers und so. Das, ich hatte damals keine Ahnung darüber.
Socrates, Philosophies und crazy viel einfach so geile Worte. Und
Arm, Leg, Leg, Arm, Head, so Allah, so diese ganzen
Zuschreibungen. So,
auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, das war immer so. So kryptisch, musste irgendwie immer so kryptisch sein. Und erst später bin ich dann so, weil die Leute verstehen dich ja nicht so, wenn du so einen quatschst.
Aber in deiner Kindheit und Jugend hast du immer viel diese Worte, die man jetzt bei dir auf der Platte findet, warum eben auch Leute sagen, so, du bist einer der krassen Lyricists, weil du eben auch Worte gebrauchst, die jetzt außerhalb der Sprachgebrauch sind, weißt du, und irgendwie dann historische Kontexte hast oder biblische Kontexte oder ne, also. War das immer was du eh aufgesaugt hast, oder wo du dann quasi ab dem Moment, wo es dich interessiert hast, auch so ein bisschen studiert hast und geguckt hast, dass du so einen Wortschatz dir
aufschaffst? Nee, auf keinen Fall, niemals. Also ich muss ehrlich sagen, also ich habe Glück, mein Wortschatz hat sich in der frühen Kindheit gebildet, oder das Fundament dafür, dadurch, dass meine Mutter einfach so, also meine Mutter ist der härteste Lehrer, den ich je hatte, so, und ihr war überwichtig, dass ich von Anfang an so ziemlich alles an Bildung, was sie mir geben kann, mitbekommen kann. Also bevor ich in die Schule gekommen bin, konnte ich auf jeden Fall auch schon lesen und rechnen, so die Grundsachen so, und Lesen war halt grundsätzlich voll wichtig. Ich bin so voll eigentlich in meiner Kindheit so, auch um mich von anderen Sachen wegzuhalten, entweder Sportverein oder ey, Bücherei, hol dir ein Buch so mäßig und einfach gelesen und im Urlaub voll viel so, ich muss auch immer so extra Hausaufgaben machen. Und dann war Lesen eigentlich für mich so das Coole, so, weil das war so, ich kann für mich in eine Welt flüchten, weg von diesem ganzen Lernen und Mama-Druck und so, und tatsächlich bin ich sowas wie eine Leseratte in früher Kindheit gewesen. So, das ist, hat komplett aufgehört, als ich so in Teenager-Zeit gekommen bin und Rap halt für mich entdeckt habe. Das hat es komplett
ersetzt. Da war das eben das Lesen. Ne, weil das du wahrscheinlich auch die Texte dann einfach genauso studiert hast. Oder, ne,
so. Wahrscheinlich irgendwo, ja, stimmt.
Also das war für mich echt immer so, ich habe Rap-Alben so und auch damals so Source-Artikel oder sowas.
Oh, das hatte ich, da hatte ich gar keinen Zugang
zu. Also, für mich war eben das, weil es eben so, weißt du, komplett vor dieser Zeit irgendwie auch mit Videos und YouTube oder, ne, ich hatte auch nicht immer Zugang dazu, als die OMTV Raps gab und sowas. Deshalb war für mich immer voll viel so, also quasi die Alben waren Bücher, weißt du, so, weil ich alles genauso vor Augen hatte, oder Filme sozusagen und auch die gut geschriebenen Artikel. Aber was mich interessiert, wenn du sagst, deine Mutter hat dich quasi so positiv, aber damals bestimmt auch etwas schmerzhaft gedrillt, hat auch damals schon mit so einem Fokus dir das irgendwie klar gemacht, dass es was mit deiner Hautfarbe zu tun hat oder dass sie dich da extra empowern muss, oder hat sie dir sowas mitgegeben wie dieses, du wirst doppelt so hart oder härter arbeiten müssen?
10-mal. Krass. Sie hat immer gesagt, von Anfang an ist einer der wichtigsten Sätze meiner Erziehung so, you have to be 10 times better than white people for them to see you on the same level.
Ja, genau. Das.
Immer. Ja. Also, übersetzt für die nicht Englisch mächtig sind, du musst 10-mal besser sein als die Weißen in deinem Umfeld, um auf gleichem Level gesehen zu werden. Und es ist halt auf jeden Fall, ich kann verstehen, dass sie mir das gesagt hat. Es ist schade irgendwo, weil es ist eine sehr intensive Prägung und das hat definitiv mein Denken bis heute fest in der Hand auch. Also ich kann mich schon natürlich auch davon das differenziert betrachten, so, aber man muss ja auch nur in die Welt gucken, um zu sehen, dass auf jeden Fall Wahrheit dran ist an dem, was sie sagt, und dass diese Strukturen halt einfach bestehen. Und
total. Nur fände ich es eben interessant, weil ich bin ja mit einer weißen Mutter aufgewachsen und dann ohne den schwarzen Elternteil im Haus und habe eben nicht das so mitgekriegt, sondern habe es dann einfach für mich rausgefunden. Und nach dem Moment, wo ich mich dann mit der Materie beschäftigt habe oder wo ich dann Bücher über Malcolm X und so gelesen habe, da habe ich quasi diese Leitsätze, die du dann als 6-Jähriger irgendwie schon gehört hast, erst so im Nachhinein bekommen. Und meinst du denn auch so, das, was dann mit Rap passiert ist, diese Identifikation, hatte die auch damit zu tun, dass du gemerkt hast, da ist auf einmal deine Hautfarbe ein Vorteil quasi?
Definitiv. Ja. Also nicht bewusst im ersten Schritt, aber ich habe es dann irgendwann gemerkt und so gesehen, okay, hier, die Leute sehen mich auch als den Rapper und so. Ja. Und, du hattest ja vorhin auch gefragt mit Live, so, das kam irgendwie erst ein paar Jahre später, glaube ich, es war irgendeine Schulveranstaltung, nicht Abiball, aber irgend sowas, so Winterball oder irgend so ein Schulball. Und da hatten wir halt mit dieser Crew damals auf Englisch gerappt, so, das waren die ersten Schritte und der erste Live-Auftritt. Und ich weiß auf jeden Fall, davor war ich so noch ein bisschen so Nerd. Ich habe auch Brille, also ich trage ja auch eine Brille und habe schon immer und auch Zahnspange damals und Afro und so. Und war halt so ein bisschen, ich war auf jeden Fall nicht der Coole unbedingt so. Und aber ab dem Moment, wo die Leute halt gesehen haben, okay, er rappt halt so. Und ich glaube, dann habe ich auch keine Zahnspange mehr gehabt. Also auf jeden Fall hat es komplett
geswitcht. Direkt nach dem Gig quasi weg. Nee.
Dann ich glaube schon vorher. Ich glaube schon vorher, aber keiner hat den Wandel wahrgenommen. So. Ja. Also erst als ich auf der Bühne war, haben sie gesehen, okay, damn. Und dann war so plötzlich die Coolness am Start, direkt der Zuspruch.
Ja. Also durch das Bild, wo du siehst, so, okay, die gucken zu mir auf oder bewundern das, auch so, das hat sich das Selbstbild ein bisschen positiv dadurch geformt.
Absolut. Ne? Also ich habe mich einfach, das war für mich der Safe Space, der erste in meinem Leben, so dieses Rap-Ding, hier gehöre ich hin, das ist authentisch so. Da darf ich stattfinden, so wie ich bin, werde nicht in Frage gestellt, sondern im Gegenteil, ich bin eher der Experte. So.
Ja, für mich war es auch echt das allererste, aber ich war eben auch nie ein sportlicher Typ und seht ihr immer an, dass du ein sehr, sehr sportlicher Dude bist. Deshalb hattest du schon einen Sportverein, schon irgendwelche Sachen, wo du so Gruppengefühl entwickeln konntest, oder warst du da denn immer irgendwie, hattest du da immer so eine Outcast-Rolle?
Ja, ich war jetzt nicht so, ich war eigentlich nie so, ich war schon immer jemand, der sich gut integrieren kann in Gruppen, und das war jetzt nicht irgendwie komplette Anfeindung, aber ich habe trotzdem immer wieder die Erfahrung gemacht, auch in diesen Gruppen, du bist halt nicht wirklich safe, so, sondern es kann immer irgendwas kommen, sei es jetzt, also ich habe früher Leichtathletik als Kind gemacht und Judo sein, meine Mutter, wir hatten einen Verein in Morbid, die gleiche Straße, wo ich gewohnt habe, richtig Glück gehabt, der ist irgendwie 5 Jahre, nachdem ich geboren wurde, ist der da gebaut worden, cool. So. Und das war halt richtig nice, weil dadurch hatte man halt gleich so einen Zugang so für Kinder und Jugendliche, ja, dass man einfach Freizeitaktivitäten hat. Und wie gesagt, dann bin ich irgendwie mit 4 oder 5 schon in den Verein gekommen, habe halt Leichtathletik, Judo so 10 Jahre lang gemacht. Und auch Leichtathletik zumindest auch ziemlich gut, sodass man Wettkämpfe auch außerhalb von Berlin hatte. Und dann war ich zum Beispiel mal in Quedlinburg. Das ist halt so im Osten so und so eine Art, ja, gilt als eine Art Nazi-Hochburg. Ja. Ich habe auf jeden Fall auch die Erfahrung gemacht bei so einem Wettkampf, wo man dann hinter, also es gab so eine Art Straßenparade zu diesem Wettkampf, waren halt voll viele aus Deutschland, überall die vereinten Vereine angereist und mit Wipfeln oder wie Fähnchen, dieses ganze Ding, so Straßenparade. Und dann sind wir irgendwann, auf jeden Fall werde ich nicht vergessen, so an der Reihe, keine Ahnung, da standen sie 50 Mann aufgereiht so und ich war auf jeden Fall, also ich kann mich nicht erinnern, dass noch einer da war, der so aussah wie ich, aber ich war zum Glück keine Bedrohung, also sie haben es dabei belassen, mich einfach nur zu beschimpfen und irgendwie so von Weitem also ich wurde zum Glück, weil da hätte mich niemand schützen können. So. Ja.
Ansonsten, wie war es beim Aufwachsen, weil ich habe oft mit Leuten in Berlin geredet, schwarzen Leuten oder Mixed People, weißt du, also egal in welcher Shade jetzt, so die hier aufgewachsen sind. Und tatsächlich habe ich quasi die meisten schwarzen Leute in Berlin getroffen, die mir gesagt haben, dass sie wenige Rassismuserfahrungen in Deutschland gemacht haben. Also auch überraschenderweise auch echt so ein paar Mädels, weißt du, früher so, die einfach so, ey, ich bin hier aufgewachsen, mich mochten immer alles, weil derbe Multikulti, hier gab es irgendwie die Türken, da gab es die Russen. Und also wie war das in deiner Generation oder in deinem Umfeld und oder Viertel?
Ja, ich glaube, es hat immer auch so mit den Schichten zu tun, in denen man sich so aufhält. So, ich glaube, so je bildungsintensiver die Schicht ist, desto weniger kommt man in so Situationen. Zum Beispiel mein jüngerer Bruder, glaube ich, macht auch eine komplett andere Erfahrung als ich. So. Sagen wir bei mir, ich war immer mehr so straßenaffin und hatte mehr mit Jungs oder Leuten zu tun, deren Herz auf der Zunge ist oder die halt wirklich das, was sie sagen, denken, auch sagen. Und da kommt man schon mehr in Berührung damit, dass auch sozusagen unter Ausländern, sagen wir mal, trotzdem ist es der scheiß Nigger
mich. Ja, ja, total.
Also ich meine so, also das ist auf der Straße, auf jeden Fall braucht man sich nichts vormachen, nach dem Motto wird immer so auf Peace und so, wir sind doch alle, nein. Wissen wir alle, dass es eine Heuchelei ist so und ich hoffe, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo sich das langsam ändert, wo mehr Bewusstsein dafür aufkommt, aber ich habe auf jeden Fall nicht das Gefühl gehabt, so dass ich da auch immer so meinen Platz hatte, wo ich jetzt safe bin unter Ausländern oder so.
Und also und an dem Moment, wo du quasi nach dem ersten Gig gemerkt hast, so okay, das ist jetzt der erste Safe Space, einmal emotional, du passt irgendwie in die Rolle rein, vielleicht auch besser als andere, die, weißt du, sonst immer besser in alle Rollen reinpassen und es macht was Positives für dich und ab dem Moment war es so richtig die Mission oder wie war dann von da an der Weg im Sinne von, wie ernst hast du es genommen?
Nö, ich hab's erstmal genutzt, um mein Ego aufzubauen, auf ganz klar.
Aber einfach, ich meine, wie ich oft hast du... Ich hab
gegessen, Bruder.
Ja, okay. Also eher erstmal so die Lorbeeren direkt gepflückt.
Ich
hab
gegessen. Okay. Ich hab viel gegessen, bis ich satt war.
Ja. Okay. Und wann kam so dieser richtige Kick so? Ich meine, weil das wird ja nicht von ungefähr gekommen sein, dass du technisch auf so einem Level angekommen bist. Ab dem Moment, weißt du, wo Rapper wie ich, die vor dir da waren, deine Releases mitgekriegt haben, war das ja direkt so auf, okay, jetzt da kommt was um die Ecke. So, das wird jetzt nicht so ein, weißt du, das liegt jetzt nicht gerade an dem fetten Beat, dass wir den Typen geil finden. So, weißt du, das, also dieses technische Ding muss ja irgendwo, muss ja diese Liebe richtig reinkommen sein, dass du da auch 6 Stunden am Tag geschrieben hast.
Also gar nicht so viel, aber ich glaube, da kommt so voll viel zusammen, was letztendlich mein ganzes Leben geprägt hat. Einmal dieses von meiner Mutter, dieses so, du musst halt irgendwie, bist nie gut genug und so, du kannst immer noch besser sein und so. Also generell diesen Anspruch zu haben, da irgendwie es komplett zu verstehen und halt irgendwie so der Beste zu sein, nach dem Motto, kennst du ja auch. Ja. Ich wollte immer nur der Beste sein. Ich war immer nur der Beste hier, sorry. Und worauf ich, die Platte war übrigens super wichtig für mich, deshalb gerade ganz kurz. Das war ein wesentlicher Faktor, warum ich auf Deutsch überhaupt rappe, dass ich dich damals gehört habe und das ist einfach so für mich so, okay, das ist also so muss es halt klingen. Ja. Weißt, ich meine, so.
Du bist ja eh sehr selbstkritisch und also auch wenn man mit dir redet oder dich nach einem Feature fragt, dann bist du immer so auf, ja, ich bin nicht der Schnellste und ich muss immer. Und ist das quasi so der also Fluch und Segen von dem, was deine Mutter, also kannst du es direkt auf diesen Drill zurückführen, so du musst besser sein, so, oder gab es noch andere Faktoren, die dir irgendwann den Ansporn gegeben haben? Also klar.
Also ich würde sagen, alles hängt zusammen. Sozusagen der Drill von meiner Mutter hängt mit der ganzen rassistischen, strukturellen Situation weltweit zusammen. Und letztendlich ist das dann auch wiederum die Auswirkung. Also es ist jetzt nicht nur, dass ich mich individuell oder so vielleicht, ich glaube, beides so schaukelt sich gegenseitig hoch. Individuell habe ich irgendwie so einen strengen Blick auf mich und irgendwie so betrachte eher die Schwächen als die Stärken. Und dann ist aber nochmal dieses Gefühl der Zugehörigkeit eine Zuschreibung zu bekommen, so, der man ohnmächtig gegenüber ist, weil sozusagen die Mehrheitsdeutung weiter an dieser Zuschreibung festhält.
Okay, verstehe. Also ab dem Punkt, denn, wo du deinen ersten Release hattest, wie ernst war es dir da sozusagen? Hast du da schon?
Ich habe abgedriftet.
Genau, also hast du da denn schon gedacht, du kannst davon einen Lebensunterhalt bestreiten oder hast du dich da denn irgendwie in deinem Kopf schon da gesehen?
Nee, ach so, da muss man noch dazu sagen, ich habe ganz lange gebraucht, um mich generell in meinem Kopf davon zu emanzipieren. Ich als der erstgeborene Sohn einer nigerianischen Frau, oder also sagen wir jetzt im afrikanischen Kontext, weil ich glaube, das ist auch in vielen anderen Ländern so, aber es ist sozusagen die Möglichkeiten, die man hat, zu Bildung zu kommen, es wird einem nicht geschenkt. Und wenn du dann das Privileg hast, in einer Situation zu sein, Bildung dir aussuchen zu können. Ich war halt so gut in der Schule, dass ich mir quasi aussuchen konnte, auf welches Gymnasium ich gehen kann, aufgrund des Trainings meiner Mutter so. Und dann, wenn sie dann irgendwie ihren Sohn sieht, der so ein bisschen Larifari macht und so. Deshalb war das für mich nicht klar, dass ich Rapper werde oder so, sondern es war so, okay, du musst auf jeden Fall eine akademische Laufbahn machen, Abitur schaffen, gut schaffen, richtig gut eigentlich. Habe ich nicht geschafft, aber also ich habe es geschafft, aber nicht so gut. Und dann halt studieren. Und Studium habe ich ja dann abgebrochen. So. Also das war alles noch
so ein bisschen... Was hast du angefangen zu studieren?
Betriebswirtschaft. Okay. Ja, ja. Ich habe es mir damals noch schön geredet, weil ich dachte, damals war ja auch Level 8, das Label und so. Ich dachte, okay, jetzt lerne ich über Labelarbeit und generell. Kannst man hat auch Sachen...
Abrechnung selber machen.
Genau. Und generell Marketing, Wirtschaft ist halt viel. Da war auch interessantes Zeugs im Studium, will ich gar nichts dagegen sagen. So.
Ja,
war auch mit einem Hustler-Film, aber trotzdem
einfach absurd. Witzig, weißt du, weil man ja eh nie weiß, was der Welt verloren geht an Künstlern und an Freigeistern wegen elterlichen Druck oder gesellschaftlichen Rahmenumständen, weißt du? Und dann so der Dude, über den ich Dynamite kennengelernt habe, mit dem wir eigentlich zu dritt die Rap-Gruppe gründen wollten. Wir haben uns einmal zu dritt getroffen und dann ist er eben nie wieder gekommen zu irgendeinem Treffen, weil er dann so focused auf Basketball war und das so sein Goal war. Aber später hat er, glaube ich, dann auch BWL oder so studiert und also ist auch kein Profi-Basketballer geworden. Und wie denke ich immer, so, weißt du, er war irgendwie, hätte als Rapper krass werden können. Ist bestimmt, ich will auch nicht sagen, dass sein Leben nicht
nein,
aber man wenn man selber so dieses Traumverwirklicht-Ding, dann guckt man manchmal so auf die Leute, die irgendeinem Druck nachgegeben haben oder so.
Voll.
Und dann denkt man so, wow. Krass, aber...
Es war auf jeden Fall ein weiter Weg bis zu dem Punkt, dass ich mir gesagt... Also eigentlich, sage ich ganz ehrlich, erst bei Endlich und Endlich und bei Max Herre, als ich den Deal gesigned habe und ich irgendwie schon 30 oder kurz vor 30, da war so, okay, ey, ist jetzt die letzte Chance, so, das ist entweder eine Karriere oder nicht, so mäßig. So.
Und bis dahin hattest du drei Tonträger raus?
Bis dahin hatte ich ein Untergrundalbum raus, so im Game und irgendwie, ich glaube, diverse Mix, also ein Album mit Sprachtod noch.
Ja, stimmt, das
ist gut. Eins nicht rausgebracht, was nie rausgekommen ist, diverse Mixtapes... ein Sampler, rein geschäftlich, also schon viel Musik so auf Untergrundlevel rausgebracht. Aber das war für mich immer eher so ein Sport, so kann ich eigentlich nicht anders sagen. Also dieser Anspruch gleichzeitig, das war vorhin, wo ich abgebrochen bin, so dieser Anspruch, den ich von zu Hause, aber auch gleichzeitig die Liebe für diese Form so und das, ich habe mich einfach so, ich bin so ein krasser Nerd, so Fan und Nerd von dieser Kunstform. So.
Ich fand, das hat man dann eben auch bei dem Album gehört, bei Endlich und Endlich, dass da irgendwie alles zusammenkam. Allens Produktionslevel und eben auch der Einfluss von dem Umfeld. Wie schwer war es für dich, der vorher so ein wahrscheinlich auch sehr eigenbrötlerisch und immer irgendwie, selbst wenn du eine Crew hattest, warst du wahrscheinlich, weißt du, der Größte und mit der lautesten Stimme in der Crew so. Und wie war es auf einmal denn so, jemanden zu haben wie Max, mit dem man so auf Augenhöhe, also der nicht diktieren wollte, aber der die bestimmt einfach durch seine Erfahrungswerte und durch den Außenblick auf dich, die auch nochmal die Möglichkeit gegeben hat, irgendwie tiefer in Themen einzutauchen oder die, also wie war das? War es easy, so das anzunehmen und dieses auf Augenhöhe-Ding zu akzeptieren oder fühlt es sich erstmal an, als wenn, weißt du, du jetzt irgendwo bist, wo dir was gesagt wird? Oder wie
Nein, überhaupt nicht. Also erstmal größten Respekt an Max so an der Stelle. So, das war immer richtig cool, wie er mir gegenüber, ich habe einfach nur gelernt von ihm so. Es war wirklich eine Art Mentor auch und er hat sich nie aufgedrängt. Ich war einfach, als ich zu dem Label gekommen bin, was viele nicht verstehen, so, ich war sozusagen mit meinem Plan vorher gescheitert. So. Also was heißt Plan? Ich hatte ja nie einen richtigen Plan. Ich
aber alles, was so sich aufgebaut hatte so und immer dann mit Hoffnung verbunden, okay, das nächste Mixte wird jetzt der Durchbruch und das war immer nicht
Monster so. Monster EP habe ich noch vergessen. Das war mein letztes Ding. Ja. Damit wollte ich eigentlich aufhören auch so 2010 und dachte, okay, noch einmal meinen ganzen Frust rein in die Mucke und dann let it be so, weil Familiensituation.
Und da wurde dann Max auch durch das Monster-Ding auf dich aufmerksam?
Max war schon vorher aufmerksam gewesen. Ich weiß gar nicht, wie das dann... Nee, wir haben uns ja auf dem Elternabend getroffen. Das war eine absurde Geschichte. Ja, genau. Nee, Max tatsächlich hatte die ersten Sachen schon mitbekommen. Ja. So im Game, das Album, also richtig die frühen Sachen. Max hat es schon voll gerafft. Und dann gab es noch so ein paar Lucys, die so um die Monsterzeit so im Netz waren. So ein Ding, wo ich auf dem Bob Dylan Sample, also Gangnam Stallion Beat auf dem Bob Dylan Sample. Und das, glaube ich, war Max auch Bob Dylan Fan so auf jeden Fall. Und ja, das hat er dann, glaube ich, gefühlt, so dieses so Schmerz und Realness und so ein bisschen.
Cool. Wie kannst du sonst die Zeit so noch rekapitulieren, so auch so Dr. Cooper und so, ist jetzt irgendwie für mich, ich weiß, jeder hat ja nur so seinen subjektiven Blick, aber für mich gibt es eben nicht viele Songs, die in den letzten 10 Jahren rauskamen, die sich gleich so eingereiht haben in die richtigen Deutschrap-Kultklassiker, weißt du? Und ich finde, Dr. Cooper ist irgendwie direkt da einfach angekommen, weißt du, wo, weiß ich, Grüne Brille oder Hammerhart oder was weiß ich, weißt du, irgendwie King of Rap von Savage und weißt du, diese richtigen so Dinger, die jeder kennt und jeder feiert und ich merke es ja auch, wenn ich irgendwie, ich habe ja auch da auf dem Remix rappen, ein bisschen rummeckern dürfen und diese Strophe rappe ich auch oft live und jeder kennt das Ding einfach, ne? Also man merkt ja immer gerade bei den Festivals, je größer die Crowd ist, ne, so merke ich ja bei meinen eigenen Songs schon, okay, weck mich auf, kennen alle, Haus am Meer, dann auch noch viele, so, weißt du, und dann bei anderen Dingern, die so Fan-Favorites sind, hört es aber dann auf, so. Voll. Und das ist aber irgendwie so ein Ding, was einfach da angekommen ist, so. Und wie kannst du die Zeit so rekapitulieren jetzt einfach so, wenn man als,
weißt du, so viel. Ja, ist magisch. Also das ist auf jeden Fall so, für mich so ein also das ist ja, was auch Musik für mich ausmacht. Es gibt halt immer wieder diese magischen Momente, wo Dinge zusammenkommen und plötzlich was entsteht und du bist so, Alter.
Ja. Aber weißt du noch, was so der Spark war? War der Vocal Sample zuerst da oder der Beat oder deine erste Zeile? Oder
nee, tatsächlich die Idee, die Vision mit dem Vocal Sample, also mir wurde die Idee auf jeden Fall von Götz Gottschalk, der Max GG, Partner, yeah. GG. Shoutout an GG an der Stelle, der hatte die Vision auf jeden Fall. Und am Endeffekt hat es halt Stieber Twins halt auch klar, also die haben es halt amtlich irgendwie gemacht und auch im Nachhinein auch mit dem Feature, was sie dann auf dem Remix gemacht haben und so.
Das Einzige, was sie gemacht haben seit
15 Jahren war oder seit zwei oder crazy. Also besseren Ritterschlag hätte ich an der Stelle dann auch nicht bekommen können. So. Das hat es, glaube ich, auch für viele so Hip-Hop-Polizisten hier auch einfach mich so. Also dieser Cosign auch, also letztendlich du als Erster, dann Max. Oder also ich habe einfach so viel Cosigns gekriegt, wie kaum jemand irgendwie so von einfach der Legendary Generation so. Und also dafür bin ich auch auf jeden Fall dankbar. Und das hat, glaube ich, alles mit auch in diesen Song. Also dieser Dr. Cooper Song war quasi das Produkt von diesem Moment quasi, dieses ganze.
Hast du da viel Rewriting gemacht? Viel so, oder war so, okay, erste Strophe fertig, dann nächsten Tag die zweite oder alles an einem Ding runter? Oder wie ging das?
Ich hatte auf jeden Fall eine andere erste Strophe zuerst. Ich habe irgendwas, bin ich mit Klick, Klack, Sixpack, irgendwas reingekommen, ich weiß nicht mehr genau. Habe ich komplett gestrichen. Und auch da Shoutout wieder an Gigi. Auch das erste Mal, glaube ich, dass, und auch Max so. Also, es ist tatsächlich das erste Mal im Leben, dass ich in so einem Prozess war. Mit so Leuten Ping-Pong spielen, sie einfach sagen, hey, bist du nicht sicher, dass du es nicht nochmal umschreiben willst?
So A&R-Arbeit oder Produzenten,
Executive. Da checkt man sich auch anders zu. Ja. Vorher bist du so, okay, und du, weil das sind alles deine Babys, du hast es rausgeschrieben. Erstmal ist auch ein bisschen so Empfindlichkeit am Start, so nach dem Motto, was kritisiert er?
Ja, das meine ich eben, weil du vorher eben ja auch das wahrscheinlich nie so in dem Rahmen hattest. So, und da, aber hast immer den Mehrwert gesehen, also hast nicht, auch wenn es mal wehtut und du denkst, oh Mann, aber ich mochte die Strophe, hast immer gesagt, okay,
auf jeden Fall.
Ich setze mich nochmal dran oder,
also Auf jeden Fall. Also generell, die haben mir einfach geholfen, aus dem, was da war, aus dem ganzen Potenzial etwas zu machen, was halt einfach für die Leute nachvollziehbar ist. So. Also auch nahbarer. So. Ich habe vorher einfach, wie du sagst, das ganze Kryptische und ich hatte auch nichts, wofür wollte ich stehen? Das sind alles Fragen, die ich mir dann erst gestellt habe in dem Prozess. Hatte ich mir nie vorher gestellt, wofür will ich eigentlich stehen in meiner Musik? Ich habe mich auseinandergesetzt damit, was sind die Inhalte und so, will ich irgendwie so einen Film leben? Oder also dann kamen halt so die richtig so harten Fragen, so, die dann dazu geführt haben, dass ich halt mehr oder weniger komplett mit diesem Rapper sich überhöhen Ding, also natürlich mache ich das auch so, aber jetzt ich habe das schon großteils jetzt auf einer rap-sportlichen Ebene gelassen und dann nicht das noch mehr so image-mäßig und noch mehr so aufgeladen wie so, keine Ahnung, jetzt irgendwie den Straßengott gespielt oder sowas, auch wenn man irgendwie so vielleicht Prägungen hat, aber so das jetzt so zu überhöhen oder so, das schien mir dann nicht mehr der richtige Weg.
War es auch so ein bisschen so ein Tipp von den Boys, dass sie so gesagt haben, so ey, und dieses Streetmäßige, man merkt es dir eh in deinem Typ an, weißt du, man nimmt dich eh ernst, aber du musst es jetzt nicht immer überbetonen und in jedem Song irgendwie, ich klatsch dich, du Keck, sagen.
Boah, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht mehr genau, also die haben, wie gesagt, die haben mir eigentlich immer nur Ratschläge gegeben. Also es war immer so, ich kann es nehmen oder lassen so. Und ich bin halt ein Typ, der sich schon auch andere Meinungen anhört erstmal und checkt und nicht gleich sagt so nein, nein, nein. Und wenn ich darin Sinn sehe, so dann... Und deshalb, ich kann es dir genau, also ich weiß auf jeden Fall noch, ich hatte damals ein Hip-Hop.de-Interview mit Toxic, der irgendwie so voll lange darauf rumgehackt hat, dass ich jetzt anders bin als vorher. Und ich war so, es hat mich fast sauer gemacht, weil ich so denke, so ey, da hat mich jetzt niemand geändert, so, sondern Es ist einfach ein Prozess, der passiert, wenn sich die Umstände auch ändern so und auch die Motivation sich ändert, Musik machen zu wollen. Und vieles von dem, was vorher meine Motivation war, einfach superficial. So. Auch, klar war ich immer an der Technik und dem interessiert, aber ich war vor allem auch interessiert an dem, was ich sozusagen an Zuschreibung dadurch bekommen habe. Irgendwie das Image, ein Fly-Dude, so mäßig so. Und das war auf jeden Fall nichts, womit ich, also für mich persönlich ist es nichts, was dann überdauert. Und
das sehen wir auch interessant. Viele Leute werden ja quasi der Cool- und Fly-Dude durchs Bekanntwerden. Du hattest das ja sozusagen in deiner Untergrundphase, das schon für dich eigentlich für dein Ego gecheckt-listet. Denn, sagen wir jetzt mal, Endlich Unendlich ist dein Debütalbum, dein richtiges, offizielles, ne? So, dann kommt das sozusagen raus. Du kriegst Zuspruch von allen. Leute, die seit 15 Jahren nicht mehr gerappt haben, rappen eine Strophe für dich. Weißt du, jeder große Rapper. Aber dann ist eben bei dir auch interessant, dass es, obwohl es zu einer amtlichen Karriere geführt hat, trotzdem nicht so, weißt du, diesen Sprung gemacht hat. Du hast eben trotzdem noch, du hast eben noch gearbeitet und das ja auch noch, glaube ich, bis zu deinem nächsten Album. Oder,
also, in dem Album habe ich auch noch gearbeitet.
Genau, also in dem Album sowieso, aber ich dann
auch Regenmacher.
Genau, bei Regenmacher auch noch.
Platz 2 gegangen, immer noch im Lager gewesen.
Genau, so, und das ist ja auch einfach so ein ganz anderer Reality-Check als bei vielen, weil genau in den ersten Jahren, wo ich denn so, wo ich quasi den Status hatte, den du nach Endlich und Endlich hattest, alle co-signen mich, alle featuren mich, so, da hatte ich eben auch gleichzeitig, weißt du, so ganz andere Möglichkeiten zu leben sozusagen, weil dann einfach dieser kommerzielle Erfolg das so untermauert hat und musste überhaupt nicht an Job denken, sondern dann wurde ich eben gleich Vater und hatte auch gleich diese Responsibilities wieder und so, aber eigentlich da quasi erstmal befreiter und musste mir dann dadurch aber die Gedanken machen, wie so fülle ich eigentlich meinen Alltag und was fordert, weißt du, was mache ich eigentlich als Rapper? Also ich war eben auch vor viele Jahre so ein bisschen so planlos und eigentlich erst ab dem Punkt, wo ich angefangen habe, so selber zu produzieren oder so zu merken, so, ey, eigentlich ist Künstler mein Ding, weißt du, jetzt kennen mich alle als Rapper, aber irgendwie ist Rapper auch so ein Synonym in der Zeit dann für Superstar geworden, also so wie ich es erlebt habe. Und dann denkt man so, weißt du, habe ich eben meine Bling-Bling-Phase und diese ganzen Kram, wo man so denkt, das passt zum Star-Sein, aber irgendwann gemerkt, ich bin aber eigentlich voll der Künstlertyp, so dass man es wirklich mein Herz aufgehen lässt, sieht man auch in den Räumen, die ich mir erschaffe. Und so ist einfach viel Kunst und viel Spielzeug und solche Sachen. Und ab dem, also das heißt, mich interessiert so, wie war das, dieser Ego-Check für dich? So, also wenn du dann diese Phase hattest und einfach diesen Zuspruch von allen kriegst und der Logik nach müsste eben jetzt einfach, weißt du, die paar hunderttausend auf deinem Konto ankommen.
Voll.
Aber es war nicht so und du gehst dann morgens um 4 ins Lager. So, wie hast du es geschafft, dass du, also, weil ich habe dich auch schon öfter gesehen, auch gestresst. Teilweise hatten wir Gigs mit Max zusammen, als er seinen Unplug gemacht hat. Da bist du von der Bühne runter in München und hast einen Shuttle-Service irgendwie genommen, um die nächsten, die Schicht anzufangen, wieder um 4 Uhr morgens und so. Ja. Aber wie hast trotzdem fand ich, du wirktest irgendwie immer ausgeglichen und also naja, weißt du, also das ist das Beste irgendwie draus gemacht. Wie hast du es gemacht? So, durch viel Kiffen oder so?
Auf jeden Fall.
Auch ganz meditiert
viel gute Kräuter, ganz viel gute Kräuter. Meditieren tatsächlich habe ich bis jetzt noch nicht so den richtigen Zugang gefunden.
Ja, aber eigentlich ist, ich meine, vor allem im Sinne auf, du siehst dann auch tausend andere Rapper, die nicht mal im Takt rappen können. Weißt du, da und hier und also so, das ist eben so ein Ding, was ich zum Glück, aber irgendwie, weißt du, dadurch verstehe ich es auch nicht, aber den habe ich eben nie erlebt. Also jetzt im Nachhinein, ne, dass Tausende jetzt erfolgreicher sind, wo ich auch denke, ich bin besser, so, aber das ist ja auch, ich bin auch älter, deshalb, so, das ist ja immer das Zeichen der Zeit, aber du warst ja so der New Hard Shit und wie hast du deine Balance oder, weißt du, wie hast du, aus welcher Perspektive hast du es auch gesehen, um dir zu rechtfertigen, dass das richtig ist, was du machst sozusagen? Und wie war auch zu der Zeit vielleicht das Feedback von deiner Mom und also diese anderen Umflüsse?
Also erstmal True Story, sage ich ganz ehrlich, bin ich nicht so gefasst und so chillig oder souverän mit der Thematik, wie das vielleicht so rüberkommt. Ich habe auf jeden Fall harte Phasen damit gehabt, wo auch Wut in mir war, die auch nach außen gegangen ist. So. Also, und
in Texten dann eher, oder
in Physis, in Wänden und aber auch mit anderen Leuten in der Konfrontation der Außen. Jetzt nicht unbedingt, dass ich mich mit Leuten geschlagen habe, so nicht, aber also auf jeden Fall, mein Label hat auch, oder das Label hat auch den Frust zu spüren bekommen und eigentlich alle Management, so jeder, der mit mir war, hat den Frust zu spüren bekommen, so sage ich ganz straight up. So real ist, also das kann ich da nicht verstecken, das gehört zu meiner Realität dazu.
Und das ist ja auch wichtig, halt auch für Leute daraus zu lernen, weil ich finde eben trotzdem, die Art von Karriere, die du hast, ist viel solider. Also für mich, ich mache mir viel weniger Sorgen um dich für die nächsten 10 Jahre, als um viele Leute, die jetzt gerade mit einem Nummer-1-Hit unterwegs sind, weißt du? Weil ich weiß aus meiner Erfahrung, worauf Talent basiert, worauf treue Fanbases basieren und das, weißt du, und alle Sachen, die du abdeckst von guten Live-Performer bis zu, weißt du, guten Studio-Rapper und guten Texter, guten Spitter, ja, guten, weißt du, deshalb, ich denke so, dass man muss sich ja deshalb nicht kleinreden, aber es ist ja trotzdem, weißt du, für dich sind also ich liebe auch ehrlich gesagt über meine Missteps zu reden, weil ich einfach finde, die kann man fast geiler reflektieren. Wenn du mich jetzt nach meinem krassen Erfolgsjahr fragst, bin ich so auf, ey, keine Ahnung, Alter, wahrscheinlich ging es mir da voll scheiße, so, weil ich dann nur.
Ja, bei mir ist halt noch nie wirklich dieses Gefühl, sage ich dir ganz ehrlich, und für manche klingt es vielleicht komisch, aber dieses richtige Gefühl von Erfolg ist nie wirklich bei mir angekommen. Der größte Erfolg ist für mich, dass ich nicht mehr im Lager arbeiten muss, so seit 2 Jahren, 3 Jahren jetzt knapp. Und seitdem bin ich sozusagen in der Lage, Vollzeitmusiker zu sein. Gut, jetzt ist Familiensituation auch nicht so. Ich habe auch noch dann ein Kind bekommen zur gleichen Zeit, so, wo dann auch nochmal richtiger Daddy, so, nicht nur Stepdad, so. Ja. Und das ist natürlich auch eine krasse Aufgabe, der ich mich auch voll widmen will. Und die hat auch alle Prioritäten umgestellt und definitiv auch zu einer Form von Erdung geführt, so.
Cool.
Aber es ist auf jeden Fall nicht so, also da ist es bestimmt bei dir anders, so. Und wahrscheinlich auch die Betrachtung. Ich habe noch nicht meinen Frieden mit meinem Werk hier auf Erden gefunden, sozusagen. So. Und das jetzt weniger, aber ich habe gemerkt, dass ich immer weniger Bock habe, sozusagen den Leuten einen vorzurappen, weil vielleicht auch das, was zurückgekommen ist, nicht unbedingt das so, also ich will jetzt nicht haten, danke für alle Fans, alle, die mich supporten, alle, die wirklich meine Musik verstehen, aber du sagst ja selber so, in der Größenordnung, dieses Ganze immer sozusagen trotzdem, das so bodenständig relativieren zu müssen, so, mein Traum vom Rap war natürlich auch anders, so.
Ja.
So, keiner wünscht sich die ganze Zeit zu marschieren oder zu krabbeln, du willst fliegen, so. Ja. Dieses Gefühl zu fliegen hatte ich bis jetzt auf jeden Fall noch nicht. Bis jetzt hatte ich das nicht eingestellt und das wirkt auf jeden Fall auch auf meine Lust zumindest zu kreieren und diese Kreation als meine Arbeit nach außen zu bringen, wirkt das ein. So. Ich habe jetzt auf jeden Fall nicht mehr das Bedürfnis, irgendjemandem zu beweisen, dass ich gut rappen kann, ehrlich gesagt. So. Und muss einfach für mich auch finden, deshalb, ich schreibe gerade super langsam, ich muss für mich einfach, es muss wirklich einen Sinn machen für mich, dass dieses, ich bin auch eher Künstler, würde ich sagen, als alles andere. So. Und dieses so einfach, das als Job zu sehen und okay, ich habe jetzt die Fanbase und ich liefere denen jetzt das, was sie hören wollen, das kann ich halt überhaupt nicht so. Und ich habe dieses Beat machen für mich einfach, das ist mein Frieden jetzt geworden. So, Alter, das ist spirituell, Mann.
Das ist gut, ne?
Das ist komplett so, das hat mir einen neuen Blick aufs Leben gegeben und so. Und es kam mir auch so quasi parallel zur Zeit mit meinem Sohn, also eigentlich über ihn.
Ja.
So auch, dass ich dachte, okay, er zeigt frühes musikalisches Talent. Ja. Ich will ihn irgendwie später fördern können, nicht irgendwie so E-Mails schreiben müssen für Beats oder so. Oder keine Ahnung, mit, auch mit Gernis Stein ist natürlich ein gutes Verhältnis, aber ich würde einfach gerne in so der Beziehung zu meinem Sohn auch einfach den Austausch, so wie du ja auch erzählt hast, wie nice das einfach ist. Und dadurch habe ich halt mich damit, ich bin eigentlich so, ich hasse diese ganze Technik, Computer und so. Und dann bin ich einfach in meinen Schatten
gesprungen. Hast du dich ein bisschen reingenördet,
Alter, ne? Hart reingenördet.
In irgendeinem Backstage-Raum dann war. Dann habe ich nur noch Tech-Talk gehört.
Nur noch, ohne Scheiß. Und es macht auch alles Spaß. Also es ist krass. So, das, und deshalb merke ich immer mehr so, dass dieses Bedürfnis zu rappen, zumindest in der derzeitigen Konstellation, immer weniger wird. So, natürlich ist der Anspruch der gleiche und es kommen natürlich auch weiter Songs, aber aktuell so, ich stecke alles in diese Beats rein.
Es ist auch vielleicht so ein bisschen davon gefüttert, dass du ja auch immer inhaltlicher quasi geworden bist. Also wenn man jetzt anfängt quasi, wenn man jetzt Fan geworden ist bei Dr. Cooper, und dann bist du so jemand, klar, der, du hast da so irgendwie so ein paar conscious und gesellschaftliche Dinge, aber bist vor allem auch so, ey, ich bin auch mal wieder ein Rapper, der über Rap rappt und so eine Messlatte setzt und so ein bisschen über die Hip-Hop-Werte redet. Und dann, wenn man da Fan geworden ist, weißt du, und dann aber mit den ganzen Pro-Black-Themen, die danach dann immer, weißt du, mehr kamen, nicht so d'accord ist. Und dann auch so die Kommentare quasi von Fans, ne, also so, die, was wir damals mit Brothers Keepers erlebt haben, so dass so viele eigentlich Fans ein bisschen enttäuscht sind auf einmal, dass man jetzt mit anderen Schwarzen was macht. Das hattet ihr denn
das bei BMG? Das fand ich enttäuschend, auf jeden Fall.
Das hattet ihr denn bei BMG, glaube ich, auch krass, ne, also so wirklich und gefühlt nicht so, ihr musstet nicht weit dafür suchen, sondern in euren eigenen Kommentarspalten, wo du ja weißt, das sind dann die Leute, die dir folgen und siehst quasi, wie nah die Ignoranz ist, ne? Also, dass wir nicht darüber reden, wenn wir über Ausgrenzung reden, über irgendwelche anonymen Nazis in der bösen Ex-DDR, sondern, weißt du, die sind, solche Leute sind überall. Und meinst du, es hat damit auch zu tun, dass du sozusagen weniger, also hast du das Gefühl, du hast mehr negatives Feedback bekommen oder weißt du, oder registriert das Negative so auch bei dir so viel stärker? So?
Nein, auf keinen Fall. Also es ist das wichtigste Projekt in meiner Karriere, BSMG, und ich bin so froh.
Ich meine generell, aber mit all dem, also weißt du, bist du so jemand, der
zur
so,
Karriere jetzt, meinst du?
Nee, im Sinne von Feedback, weißt du, weil ich weiß, dass zum Beispiel mich das Derbe runtergezogen hat.
Ah,
bei Brothers Keepers, so zu sehen, so okay, so viele Leute denken so, die eigentlich gefühlt, weißt du, ich näher bei mir vermutet hätte, so von der Gesinnung. Aber dann zum Beispiel sowas wie Superheld, die Feedbacks, die ich dazu bekommen habe, waren eben so krass, weißt du, weil es eben durch diese Kinderperspektive, also ich glaube, viele weiße Leute haben den Song auch anders verstanden, als sie viele, weißt du, Rassismus, Plädoyers von uns, erwachsener schwarzer Mann, schreit denen ins Gesicht, wie hart es für mich war, sondern durch diesen bisschen sanfter Tenor von dem Song und die Kinderperspektive hat das so voll viel Türen aufgemacht. Und dann habe ich so Feedback bekommen, wie hier in Berlin gibt es so eine Kindergartengruppe mit Black Kids, die das so als ihren Theme-Song haben und das morgens singen und so, weißt
du? Du meinst hier Ding, ne? Sankofa, ne? Oder nee?
Genau, ja. Also da, Kindergarten. Ich glaube, ja. Okay. Und so einfach solche Sachen, wo man so merkt so, wow, das gibt mir so viel Empowerment, dass ich weiß, ich habe das für das Richtige gemacht, weil du vorhin ja sagtest, so diesen Erfolgsmoment hast du noch nie gespürt, aber ich kann mir so vorstellen, dass doch voll viel
von
diesem Feedback, weißt du, dieses Emotionale, dass du einfach weißt, wenn du es nicht gesagt hättest, dann hätte jetzt eine Generation, die vielleicht, weißt du, meine Sachen nicht gehört hat zu dem Thema oder so, sonst hätte keiner über dieses Thema geredet und diese, weißt du?
Also ich merke tatsächlich, da hast du recht, natürlich der Erfolg, der auch nichts mit Geld zu tun hat und auch nicht durch Geld aufgewogen werden kann, ist ganz klar, wenn du merkst, wie deine Musik Leute erreicht und berührt und was in ihnen verändert zum Positiven. Genau. So absolut. Also das möchte ich auch nicht missen. Und das überwiegt grundsätzlich auch und macht natürlich auch, motiviert einen weiterhin, das Gefühl zu haben, auf dem richtigen Weg zu sein und so. Und das Erfolgsding war tatsächlich mehr so auf persönliche Erwartungen und finanzielle Aspekte gesehen. Ja. So, auch wenn ich, wie gesagt, mir geht's gut, so, ich will mich gar nicht beschweren. Aber
findest du nicht auch jetzt auch durch die Erfahrung, dass du Sachen rausbringst und Leute eine Erwartungshaltung an dich haben, dadurch lernt man ja auch so ein bisschen psychologischer zu checken, seine eigenen Erwartungshaltungen.
Ja, weißt du? Ja, total.
Findest du auch, also hast du auch für dich gemerkt, dass Erwartungshaltung eigentlich so der Killer von
Freedom von allen Kreativen auch? Ja, voll. Erwartungshaltung ist ganz
schön. Ja, und auch von Genuss, weißt du so? Ja. Ich höre irgendwie Alben von irgendwelchen Rappern, weiß gar nicht, auf welchem Film die sind, aber meine Messlatte ist irgendwie, das letzte Album von dem hat mir gefallen und das war voll happy und jetzt macht er ein trauriges Album. Jetzt finde ich sein Album scheiße.
Schade, das finde ich auch aus künstlerischer Sicht natürlich sehr schade. Man will sich ja nicht irgendwie festlegen lassen auf irgendeinen Style, sondern einfach sich auch entwickeln können. Also klar, das ist auch ein fortlaufender Prozess, sich selber da im Denken zu checken und die Erwartungshaltung irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. So, ich glaube, ich bin da auch besser geworden mit den Jahren und dem Älterwerden. So. Also ganz früher, so zu meiner Untergrundzeit, war ich harter Hater, so ein richtiger.
Also von Hater. Anderen Leuten, die Erfolg hatten, mehr als du, oder konntest du den direkt so?
Ja, es war, glaube ich, so eine Mischung so aus Arroganz, irgendwie so der Einbildung, man wäre irgendwie besser und hätte irgendwas, was die anderen nicht haben, und gepaart mit Neid dafür, dass die eigene Situation halt nicht so auf dem Level ist und so.
Und was war so der, was hat den Schalter umgelegt? Also hast du irgendeine Person kennengelernt, die dir gesagt hat, ey, guck mal, diese Hater-Perspektive bringt dir gar nichts? Oder weißt du? Also so.
Nein, tatsächlich, haten fühlt sich einfach nicht geil an. So, ich habe es ja auf Monster-EP auch gesagt, hast du zu viel Hass, wirst du hässlich. So. Das passiert mit dir wirklich. Zu viel Hass konsumierst und fühlst, so, das transformiert einen. Also ich habe das auch durchgemacht. Ich habe in meinem Leben auf solche Phasen gehabt. So, und ich hatte auf jeden Fall auch so eine, sag ich mal, so mittelschwere Alkoholphase, so auch um die Zeit, wo ich die Monster-EP gemacht habe. So, und halt einfach mit mir selber einfach klarkommen muss, ob dieses Rap-Ding sozusagen einfach nur so eine Illusion geblieben ist. Oder, weißt du, es war ja der Moment, wo ich mir halt gesagt habe, ich höre jetzt vielleicht auf, so lange, bevor ich die Karriere überhaupt hatte. So, und es war auf jeden Fall nicht so einfach. Aber
was heißt so, war in Retrospektive, sagst du, das ist eine krasse Alkoholphase, oder hast du währenddessen so richtig gemerkt, so, oh krass, ich bin Alki geworden und trinke jetzt einfach
die ganze Zeit? Auf jeden Fall tagsüber gesoffen. Ich habe natürlich auch dann Texte dabei geschrieben. Also eigentlich kann ich nicht schreiben auf Alkohol, aber das war irgendwie ganz seltsam, wo ich irgendwie so über den Alkohol mit meinen Gefühlen und die dann trotzdem geschafft habe, auf den Beat zu bannen und so voll viel so Hass einfach. So, ich bin so jemand, der so voll viel negative Emotionen gelernt hat zu unterdrücken eigentlich immer so. Und das war, glaube ich, eine Phase, die wichtig war, mich mit meinen Dämonen zu konfrontieren. So. Und da ist die Monster-IP halt rausgekommen.
Ja, krass. Was denkst du so in den letzten paar Wochen seit dem ganzen George Floyd-Ding? Du warst jetzt auch jemand, der sonst viel zu dem Thema sagt, der jetzt nicht einer der Hauptprotagonisten gerade, also du hast nicht extrem viel gepostet, hast so ein paar Statements gemacht.
War zu George Floyd habe ich gar nichts gesagt.
Ja. Naja, genau, du irgendwie denn das schwarze Ding hast du auf jeden Fall, den Blackout Tuesday, glaube ich, ne?
Ja.
Hast du was gepostet und dann hast du.
Wobei ich das hinterher auch ein bisschen bereut habe.
Ja, das war ja auch schon ein bisschen zu Zwang. Und dann hast du diese Rassismus-Tipps, ne? So eine Liste, die rumging mit 20 Punkte oder so, ne? Wie man sich weniger rassistisch benehmen kann. Und also, sag mal einfach erstmal so dein Grundfeeling zu der Zeit. Also hattest du eigentlich gar keinen Bock, was zu sagen.
Ich hatte gar keinen Bock. Ich habe schon lange gar keinen Bock mehr, was zu sagen. So. Und Ich habe eigentlich keinen Bock mehr, was zu sagen, seit ich gemerkt habe, wie die Leute ignorant auf diese H&M-Pullover-Situation reagiert haben. So, das war ja bei mir der meiste Traffic ever, den ich hier auf meiner Instagram-Seite hatte, mit Abstand. Nur weil ich da aufgrund dessen, dass sie bei Mortels Seite schon so rumgehatet haben, weil sie es nicht verstanden haben, habe ich es nochmal differenziert erklärt, wirklich versucht zu erklären, warum das rassistisch ist. So. Und Dicker, einfach diese Ignoranz und so, da ich so, fuck them, so, wenn man denen das nicht erklären kann, so, warum soll ich meine Energie darin verschwenden? Ich leide darunter, dass ich das Gefühl habe, die Leute sind einfach null empathiefähig und einfach halten an ihrer überheblichen weißen Deutungshoheit fest. So. Ja, also es muss man einfach benennen, wie es ist. Es ist eine weiße Deutungshoheit, mit der wir auf die Welt blicken, mit der alle Filme, alles, was wir konsumieren, grundsätzlich geprägt ist. So. Und niemand ist sich darüber bewusst. Und in dem Moment, wo man es versucht, den Leuten aufzuzeigen, das ist so, will es aber auch keiner hören, weil es halt das eventuelle Weltbild ins Wanken bringen könnte und dann irgendwie gleich Leute sich gefühlt mit einer Schuldfrage auseinandersetzen.
Ja, total. Also das hat, weil diese All Lives Matter-Ding war ja die beste Symbolik dafür.
Lächerlich.
Weißt du, dass All Lives Matter einfach dann nicht mal den eigenen Hashtag formulieren dürfen, ohne von oben das diktiert zu bekommen. Das hat mir auch nochmal echt vieles klar gemacht. Und ich habe aber in den letzten paar Wochen eben echt super viel auf Amerika geguckt und einfach da studiert, quasi was da abgeht. Und es gibt schon viele Sachen, die da tatsächlich durch den großen politischen Druck, durch den großen medialen Druck und auch, glaube ich, durch den Fakt, dass es über Amerika hinausgeht und dass Riesenproteste in Städten überall auf der Welt sind, habe ich das Gefühl, dass da systematische Änderungen stattfinden und jetzt auch Leute ein Netzwerk aufgebaut haben über soziale Medien, dass sie auch wirklich, weißt du, Themen einzeln angehen können und sagen, ja, so, okay, jetzt George Floyd ist durch, aber jetzt Breonna, so, jetzt lass uns alle nochmal da checken, der erste ist jetzt schon hinter Gittern jetzt, weißt du, dass da wirklich so Druck gemacht wird, spezifisch, und da geben sich viele Sachen, die, glaube ich, zu einem gerechteren System am Ende führen werden. Wie siehst du so, was sich hier in Deutschland seitdem tut, oder verfolgst du es irgendwie, ob da von politischen Debatten bis zu was in Talkshows passiert, oder?
Ich verfolge immer mal wieder so ein bisschen so. Also ich habe ja vorhin auch gesagt, so als diese George Floyd Sache, ich konnte damit nicht nach außen so. Ich war für mich, ich hatte erstmal Schmerz wegen der Situation so. Einmal für den Mann, der sozusagen, und für die Familie dieses Mannes so, die jetzt ohne ihn klarkommen muss, und einfach diese himmelschreiende Ungerechtigkeit in der Situation, dann natürlich die ignoranten Reaktionen, die auch überall aufgepoppt sind direkt und so, aber er war doch kriminell, aber er war doch irgendwie auf Drogen, aber er war nichts rechtfertigt, dass jemand 8 Minuten lang auf dem Hals von jemandem kniet. Ist doch völlig egal, ob, sorry, du merkst direkt, ich bin sofort wieder getriggert. Ja. Ne? Das ist für mich kein leichtes Thema, das ist auch immer so persönlich, und deshalb, ich will eigentlich gar nicht, ich habe nicht viel mehr den Leuten zu bieten als Wut, was dieses Thema angeht. Ich weiß irgendwie, man sagt, ich kann irgendwie mehr oder weniger reflektieren und Sachen ganz gut erklären so. Und das sehe ich als meine Verantwortung, dann auch in solchen Situationen dann auch immer wieder was zu sagen so. Und ich denke einfach, dass es auch hilft. Ich hoffe, dass es in irgendeiner Form hilft und dass man immer irgendeinen mehr erreicht, oder dass es zumindest Brüdern und Schwestern, die sich genauso betroffen fühlen, dass es denen eine Stimme gibt und die das Gefühl haben, da spricht jemand für uns. Aber für mich persönlich, ich habe keine Lust, mit Leuten zu kommunizieren, die dafür kein Verständnis haben und denen ich das erstmal, ich muss stärker sein. So, ich habe dieses Problem doch nicht auf die Welt gebracht. Keiner von uns, wir haben dieses Problem nicht erfunden. So. Ja. Also, wenn man hart sagen will, ne, so, ist eigentlich das Problem derjenigen, die es gemacht haben. So. Und es hat dann auch nichts damit zu tun, wir waren aber damals nicht da. Also man muss erstmal erklären, was ist das Problem überhaupt? Der ganze Blick auf die ganze Rassismusdebatte ist einfach ein falsche. So. Und es ist halt, Rassismus ist zwei Sachen. Es ist einmal ein strukturelles Problem mit Machtstrukturen, die einfach unter anderem, also vor denen nur weiße Menschen profitieren und unter anderem vor allem schwarze Menschen schlechter gestellt sind. So. Aber natürlich auch andere so. Aber und dann gibt es das andere, was sozusagen Alltagsrassismus ist und was nicht unbedingt mit der Intention des Täters, sage ich mal, oder des Ausübenden, genau, zu was tun hat.
So. Ungebildet oder also unsensibel.
Ungebildet, unsensibel. Manchmal, man weiß es nicht so. Und trotzdem aber ist es Rassismus. Und das heißt nicht, dass du jetzt dich als Rassist und schuldig fühlen sollst, sondern das heißt einfach, dass man einfach lernen muss, da feinfühliger zu werden und bestimmte Sachen nicht. Und da tun die Leute sich so schwer, das zu akzeptieren, Alter. Das ist so hart.
Was ich daran so witzig finde, obwohl es eigentlich nicht witzig ist, aber einfach nur für diese ganzen Leute, die so ignorant sind, ist doch viel schwieriger, weil es wird ja jedes Jahr nur quasi mehr Auflagen geben im Sinne von, was wir menschenrechtlich, weißt du, wo Grenzen anfangen, wie man Gruppen tituliert. So. Es kommt ja jedes Jahr einfach nur noch mehr Sachen dazu, die wir alle lernen müssen.
Die Leute geben jetzt schon auf.
So, die Leute geben jetzt schon so früh auf mit Fakten, die wir denen vor 20 Jahren schon teilweise oder 100 Jahren in Texten gesagt haben. Aber es ist doch viel anstrengender, sich immer wieder zu rechtfertigen, dass man kein Nazi ist oder kein Rassist ist.
Ja.
Es ist viel anstrengender, als einmal diese Hausaufgaben schon, ne? zu machen. Weil es ist wirklich total gefühlt, ist es ein Nachmittag YouTube, ein paar TED-Talks und sich mal diese Perspektiven reinziehen. Aber wenn einem eben die Empathie fehlt, und das ist eben so schwer, es fällt mir so schwer vorzustellen, weil ich immer so krass mit anderen Gruppen sympathisieren kann. Also ich kann sagen, ich bin pro-black und trotzdem kann ich im nächsten, weißt du, Atemzug irgendwie für irgendeine andere Gruppe sprechen, mit der ich gar nichts zu tun habe, so, weil ich das einfach in mir drin habe. So.
Pro-Feminist zum Beispiel.
Ja, genau.
So, ne? Weißt du, ich finde das immer ein gutes Beispiel, so, weil da gibt es ja auch keinen Grund, sich als Mann aufzuregen, wenn man als ahnungslos hingestellt wird. Weißt du, natürlich auch, wenn ich ein paar Dokus oder was auch immer viel darüber gelesen habe oder mitbekommen habe, wie Frauen einfach schlechter behandelt werden und wie Sexismus funktioniert, trotzdem kann ich mich doch nicht hinstellen und sagen, ja, aber ich bin ganz anders und ich bin doch kein... Natürlich kann mir Sexismus auch passieren und da muss man doch nicht... Also es ist einfach grundsätzlich ein Ego-Ding meines Erachtens. Aber kann man doch sich locker machen, einfach akzeptieren, dass man noch was zu lernen hat.
Ja, ich habe aber auch wirklich das Gefühl, dass es wegen den positiven Attributen, die schwarze Leute haben, immer schon gehabt haben und aber auch sich nochmal extra quasi erarbeitet haben, weißt du, gerade in diesem Zeitalter, wo einfach die größten Sportler, die größten Entertainment-Figuren... Ich habe das Gefühl... Dass Leute deshalb sich auch leicht tun, weißt du, so, weil sie irgendwie da so auf so viel Neid irgendwo ist, weißt du, so, dass die krassesten Leute natürlich schwarz sind und deshalb, wenn aber dann trotzdem die ganzen Leute, die gleiche Gruppe sagt, ey, aber selbst, weißt du, die größten Celebrities gehen in Amerika auf die Straße und sind einfach schwarz und können bei einer Polizeikontrolle getötet werden und sind trotzdem eben alle Menschen. So. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass es psychologisch aber irgendwie damit zusammenhängt. Genauso wie Antisemitismus immer auch damit zusammenhängt, dass dieses Klischee von Juden ist, dass die immer viel Geld haben und alle, weißt du, so alle nur unter sich und so. Und dass diese ganzen Klischees führen dann irgendwie immer...
Ja, Angst, Neid und Gier, so auf jeden Fall die Wurzel allen Übels. So.
Ja, Mann, also es wird auf jeden Fall noch eine interessante Zeit. Wegen ganzen Covid-Bullshit hast du ja auf jeden Fall auch dein Album verschoben. Das sollte ja jetzt noch im Herbst kommen. Gibt es schon genaues Release-Date oder habt ihr schon Strategy?
Ja, aber es ist noch, glaube ich, noch kein nach außen kommuniziertes Datum. Also das Album ist, genau, weil wir jetzt nicht live spielen können und ich für mich das halt die ganzen Einnahmen und so, meine Situation so auch zusammenhängt, dass ich hauptsächlich so meine Einnahmen durch Live generiere, hat es für mich keinen Sinn gemacht, jetzt ein Album zu droppen und dann irgendwie vielleicht ein Jahr später das zu spielen, dann ist es auch nicht mehr neu, so was ich meine. Und deshalb bringe ich jetzt eine EP, also ich habe auf jeden Fall mir überlegt, welche Songs kann ich schweren Herzens runter, nein Quatsch, ich habe mir auf jeden Fall eine EP gemacht und arbeite weiter noch am Album, weil ich auch nicht so Fan davon bin, ein Album, es ist eigentlich schon fertig gewesen, aber das jetzt einfach so ein Jahr stehen zu lassen, dann rauszubringen, feiere ich auf keinen Fall, so genau, deshalb wird da weiter dran gearbeitet werden und zu der EP werden auf jeden Fall ein paar geile Videos kommen, da freue ich mich so jetzt, wann kommt eigentlich das raus jetzt hier?
Ich denke so ein nächsten paar Wochen, drei, vier Wochen. Also ich würde es schon so machen, dass es Sinn macht, dass dies vor der EP kommt. Wenn du jetzt sagst, eine EP kommt raus, dann kommt es
davon. Nee, genau, aber das erste Video ist dann schon draußen.
Ja, das ist wahrscheinlich schon draußen. Ja.
Genau, das erste Video neu im Gewand von der EP, Zombie-Modus, schon draußen. So mit Overtune, Shoutout an beste Animationsfirma, richtig geil, so ein Cartoon oder Animationsvideo gemacht. So, es wird eine Trilogie zur EP halt, eine übergreifende Story und macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich freue mich, bin gespannt, wie die Leute das aufnehmen.
Ja, bei dir hat sich ja auch so strukturell so ein bisschen was geändert in den letzten Jahren, dass du auch, also Managementwechsel, Labelwechsel und oder quasi, ne, irgendwann in der Labelkonstellation und auch ein paar, so gefühlt sind ein paar mehr Aufgaben auch bei dir gelandet sozusagen oder du bist so ein bisschen selbstregierter als Künstler. Wie hast du den Wandel sozusagen und dieses neue Dazulernen von Verantwortung für dich so wahrgenommen? So?
Also ich wollte ja eigentlich schon immer so am Anfang meiner Karriere sozusagen komplett nicht nur der Rapper, sondern auch der Businessman sein. So wie gesagt, Jay-Z-mäßig war schon immer das Vorbild, aber es war halt mehr so eine naive Wunschvorstellung. Und
bei mir auch, eindeutig.
Deshalb war ich aber immer offen dafür sozusagen auch diese anderen Bereiche. Also ich habe mich dann nie so wirklich verschlossen, wenn es die Möglichkeit gab oder man da rangetragen wurde. Und jetzt habe ich halt eine andere Vertragssituation für dieses Album, dass ich sozusagen dem Label eine fertige Platte gebe und das alles sozusagen managen muss quasi, das Budget und gucken, so wie wird wer bezahlt und dass das alles am Ende halt auch hinhaut. Und natürlich habe ich zum Glück ein super Management-Team, was mich da unterstützt und natürlich auch die meisten Sachen übernimmt. Aber ich muss die ganzen Entscheidungen fällen und absegnen oder zumindest absegnen. So. Aber manchmal ist es nicht einfach so. Es gibt Tage wie auch heute, so wo wir jetzt irgendwie vorher noch anderes Interview und dann zwischendurch noch ein Video absegnen müssen und irgendwie so, wo halt so voll viel so Multitasking-mäßig ist, aber solange das nicht überhand nimmt und genug Zeit bleibt, um halt die Musik zu machen, was auf jeden Fall das Wichtigste ist, dann ist es auch cool so.
Also hast du schon das Gefühl, also dass es eigentlich dich mehr empowert, als dich jetzt stresst, weil definitiv. Man ein paar Sachen mehr machen muss, ne?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, man braucht immer so die richtige Dosis an Förderung und Forderung so. Also du darfst dich nicht übernehmen so, sonst ist es halt gleich Stress so, aber wenn man sich so häppchenweise dazulernt, also ich bin noch nicht, ich kann noch nicht alleine meine Steuererklärung machen, so, aber ich würde gerne an irgendeinem Punkt sozusagen meine Finanzen selber klären können, komplett alleine handeln und gleichzeitig die ganzen künstlerischen Job auch handeln können. Ja. Und Produzent sein und Video und.
Ja, genau. Am Ende ist es eben leichter. Wahrscheinlich auch einfach, weil man dann nicht mehr so viel erklären muss. Ne? Ist ja gar nicht so, so dass man keinen Bock hat, mit anderen Leuten zu arbeiten oder den Kuchen zu teilen. Aber ich merke echt oft so, dass ich so lange an Sachen selber arbeite, einfach nur, weil ich Bock habe zu gucken, wie weit ich alleine komme. Ne? So, einfach nur für den Fun und fürs Ego auch ein bisschen.
Das ist die Schöpfung halt einfach. Du schöpfst ja die ganze Zeit kreativ und alles gehört dazu. So, das ist das Gesamtbild irgendwie so. Und das finde ich, die Tür ist für mich aufgegangen, wo ich mit dem Beats machen angefangen habe. Ich gesehen, Alter, das ist ja, da ist so viel mehr als das, was ich gesehen habe für mich.
Voll. Woher weißt du, wenn du in so einem Albumprozess bist und einfach Songs machst und dann entwickelt sich so langsam irgendwas und dann hat man so eine Messlatte, ne? Also bei mir ist immer so irgendwie, sobald ich weiß, okay, das ist jetzt irgendwas, was ein neues Album werden könnte, dann sind da ein paar Songs, da kommt irgendwann einer, der ist richtig krass und dann habe ich so ein bisschen so eine Messlatte, wie krass irgendwie ich alles haben will oder was für ein Gefühl. Wie ist das bei dir so? Setzt du dir selber Messlatten und ab wann weißt du, dass es die Wahrheit ist sozusagen? Weil gerade bei Rappern wie uns, die weißt du, auf verschiedene Arten wirken können. Also wir können so langsam und untechnisch rappen und irgendwie, weißt du, ein bisschen so philosophisch und aus den Leuten aus der Seele sprechen sozusagen und uns selbst. Oder wir können einfach krass rumflexen und double, triple time. Und man irgendwann hat man ja quasi dieses technische Talent. Also das kann man auch jederzeit eigentlich abrufen. Aber dann trotzdem die Inspirationsmomente und die Wahrheitsmomente kommen nicht so oft. Woher weißt du, welche das sind und wie guckst du denn, wenn du so die einzelnen Diamanten sozusagen, weißt du, wenn da ein Diamant jetzt heller funkelt, so wie, was denn dein Prozess damit, weißt du, alles so funkelt? Oder?
Boah, also ich muss sagen, ich habe da noch keinen, das ist eine sehr interessante Frage und da merkt man auf jeden Fall, dass du diese Prozesse kennst, so. Ich habe die Formel noch nicht gefunden. Ich weiß auf jeden Fall, bei Endlich und Endlich und Regenmacher hatte das sehr viel auch damit zu tun, dass ich sozusagen dieses strengen Gegenüber hatte mit Max und Götz sozusagen, die auch immer noch mehr Potenzial in irgendwas gesehen haben und immer noch eine Idee hatten, was man irgendwo rausholen kann. So. Und
das ist dann ja noch mal schwerer, wenn du es jetzt quasi für dich allein oder nur du und Alan, weißt du, so irgendwie in so einem kleinen Team. Oder
ja, aber gleichzeitig, ich wollte auch ein bisschen weg sozusagen von dieser Schwere beim Schaffen. Mhm. Also es waren schon zwei sehr, sehr anstrengende Alben, Endlich und Endlich und Regenmacher, um die halt zu machen. Und ich will jetzt nicht diesen Alben oder der Zeit die Schuld geben, aber in diesem ganzen Prozess ist mir auf jeden Fall so ein bisschen Leichtigkeit am Musikmachen abhanden gekommen, würde ich sagen. Zumindest vorübergehend. Natürlich spielen viele Sachen, haben da einen Einfluss, dass ich so lange im Lager war, keine Ahnung. So, aber
Lagerkoller, Ding.
Ich will auf jeden Fall jetzt, also war eigentlich so der Ursprungsgedanke jetzt bei dem Album war so, okay, ich will eigentlich jetzt mehr viben, so. Also mehr Vibes. Natürlich so, ich kann jetzt nicht komplett irgendwie ignoranten Bullshit von mir geben oder so meine Geschichte so rauslassen oder mich rauslassen. Aber es ging jetzt nicht mehr darum, dass jeder Track so
Manifesto oder der ganzen.
Genau, oder einfach die Hosen runterlassen und aus dem tiefsten Innern und die Schwächen darstellen und irgendwie so diese Ehrlichkeit, die ich halt, also ehrlich ist es schon alles, aber es muss nicht immer so tief gehen. Nee, ich finde es geil, wenn es tiefe Momente gibt und nicht alles, also es kann dann sonst sehr schnell schwer werden. Ich wollte nicht mehr, dass meine Musik so eine Schwere hat. Ja. Nicht, dass die ganzen Sachen schwer waren. Es gab Songs wie Cooper oder Hitze so, aber es gab irgendwie gefühlt für mich auch, hab die Sachen ja auch live gespielt, gab es halt einfach viele Sachen, die sich ja nicht so geeignet haben, weil sie mir persönlich zu schwer vorkamen so. Die haben sicherlich ihre Berechtigung.
Apropos schwer, wert die Hitze. Wir hatten ja vor ein paar Monaten so ein bisschen obskuren Gig zusammen mit ein paar Rappern in so einem.
Was meinst du gerade?
Bei dem Weed-Ding.
Ah, ja.
Und haben da so vor 30,
ein bisschen länger,
vor 30 Medical Weed-Patients gespielt, dafür, dass wir da selber auch ein bisschen Zugang bekommen haben. Und da ist mir aufgefallen, wert die Hitze, als du den live gerappt hast, Das ist einfach so ein unglaublicher Song. Und wie du den live rappst, irgendwie, das, also mir ist echt, habe ich dir danach auch, glaube ich, gesagt, ich fand den auch auf Platte schon immer krass, aber was du jetzt daraus gemacht hast.
Ja, danke.
So, und da sagst du ja auch, war dir zu schwer, aber du meintest ja eben gerade schwer im Sinne von emotional und so langsam, voll. Deep und ich stehe jetzt hier auf der Bühne, eigentlich wollte die Party machen, aber ich erzähle euch jetzt mal was Tragisches. Das gibt's ja schwer, aber es gibt eben auch dieses Level von schwer
wie, zu rappen.
Wie eben jetzt genau, ich habe auch bei meinem neuen Album so ein paar Dinge, so dieses Requiem, weißt du, die erste Single, als ich das dann das erste Mal jetzt live rappen musste mit dem Orchester da, Alter, ich habe wirklich tagelang geübt, Alter, so, ja. und es war so, auf okay, krass, das ist echt nochmal ein anderes Level. So.
Also mein Schwer, also wenn du...
Genau, wenn du so diese Dinger auf deiner Setlist siehst oder so, packst du die schon bewusst oder kannst du so 5 von diesen Terror-Dinger hintereinander spielen oder wie ist es, wenn du deine Setlist machst? Hast du auch so deine Angstgegner, wo du so aufhuckert? Also, da habe ich schon wenig Luft, danach kann ich auf keinen Fall dennoch Wert die Hitze spielen.
Also tatsächlich, Wert die Hitze ist einfach safe, dass ich den zum Ende der Show so bringen muss, weil das halt immer so auch schon ein besonderer Turn-Up-Moment so ist. Voll. Aber tatsächlich in der Vergangenheit hatte ich immer mal wieder... habe ich vor Shows auch immer mal wieder gut gebechert so oder vielleicht das ein oder andere Glas zu viel und so auf die ruhigen Tracks konnte ich das schon so stehen, auch die Show, so trotzdem so eine Stunde, eine oder was auch immer. Ja. Aber dann kam Wer hat die Hitze und ich steigere mich so rein in den Verse, das macht mir natürlich auch Spaß, so dann zu rappen. Und ey, also jetzt hier, ne, so Insider-Informationen, vielleicht war der ein oder andere auch bei einem Konzert dabei, aber es gab auf jeden Fall mindestens 3 Konzerte, wo ich einfach im zweiten Verse mich übergeben musste, Alter. So, wo ich dann zur Seite gehen musste. So,
wow. Ich dachte jetzt, du sagst, du hast dich verrappt oder
nein,
so.
Nein, okay. Also das gab es auch, also es war zum Glück nie so, man stellt sich jetzt wahrscheinlich schlimmer vor, als es war. Also, ich bin schon sehr kontrolliert und erfahren in der Materie mit dem Alkohol und so. Ich hatte ja meine... Krass. Aber ja, also du bist dann so hyped und turn up, deshalb musste ich irgendwann mal mich so darauf konditionieren, dass ich ruhig bleibe, so auf den ersten Verse. So, dass ich werde die Hits rap und es trotzdem nach Energie und Turn-Up aussieht, aber innerlich weiß ich so, okay, da sind noch 20%, die brauche ich für nachher, weil ich Alkohol getrunken habe.
Krass, Alter, das ist Next Level Spitten dann einfach. Ich habe neulich so einen Talib Kweli Podcast gehört, wo auch JPEG Mafia war da als Gast und der hat einfach auch mitten beim Podcast gekotzt. So, also ganz kurz, boah. Und Talib Kweli auch so, ist das jetzt echt gerade passiert? Hat jetzt
so schlimm war es bei mir noch nie. Also es hat auf jeden Fall damit zu tun, dass du so voll hype bist, diese Energie, dieses schnelle Rappen, du kannst halt, also du nimmst wenig Sauerstoff zu dir, du hast ja kaum Zeit zu atmen und pumpst die ganze Zeit raus so und kommst halt in so eine Art so ein Hechel-Modus, sag ich mal so. Und ich glaube, das in Kombination mit dem Alkohol hat dann halt...
Ja, das ist schon hart für den Kreislauf auf jeden Fall. Ja, dann solltest du
da bin ich auch mittlerweile ruhiger geworden. Aber bin ich ein bisschen unbelehrbar. So, ich hab's irgendwie immer wieder gemacht. So, und dann
ich hatte zum Glück echt nie diesen Alkohol dran. Also das
ist besser.
Auf jeden Fall gut, ey. Bro, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben ja auch vorhin ein bisschen was gedreht für ein Germania-Format, was entweder jetzt schon draußen ist oder in den nächsten Wochen rauskommt.
Danke, dass du
so bisschen, ja, gerne, Mann. Wo du so ein bisschen auch wahrscheinlich deine History hier in Deutschland erzählst. Das sollten sich Leute auf jeden Fall angucken. Und falls sie es noch nicht gecheckt haben, deinen ganzen Katalog checken und deine EP, die jetzt rauskommt, Hotbox, dein Album, was nächstes Jahr rauskommt. Die EP heißt auch Hotbox, wie die letzte
Single. Vielen.
Nice.
Cool, sag ich mal jetzt einfach so.
Ja.
Ich glaube, ja.
Ist gut, wenn man selber weiß, wie seine EP ist.
Ich will noch bis zum Ende, will ich eigentlich noch was ändern. Ich habe tatsächlich noch einen Alternativtitel.
Okay.
Aber ja, gut, ist jetzt, also weiß ich nicht, ob das jetzt, schneidest du eigentlich?
Nö, ist okay, straight up dann, eigentlich, es sei denn, jemand sagt so.
Vielleicht heißt die Hotbox, vielleicht aber auch nicht, Leute, dann wisst ihr, es ist real.
Das ist der real Promo, ey. Ey, ein offizieller Gast der Hochkultur, nicht nur, weil er so ein hochkultureller Gast ist, sondern auch, weil er verdammt groß ist, wenn er im Raum steht und ihr zu ihm aufgucken müsst, ist der gute Megalo. Vielen Dank, dass du hier warst, Bro.
Danke,
alles Gute für alle deine Projekte in Zukunft, immer wenn du was brauchst, holla. Und ich holla auch und nerv dich. Du hast mir auch einen Vierzeiler neulich eingerappt, während du irgendwie die ganze Zeit Kinder-Duties hattest.
Voll, der einzige Verse in der Covid-Zeit, die ich gemacht habe.
Sehr gut.
Das ist mein Bruder, immer.
Freut euch auf 4 Bars auf dem Hochkultur 2-Album von meinem Bruder Megalo.
Yes.
Und teilt diesen Podcast, abonniert, macht den ganzen Scheiß, ich weiß nicht wie. Das war's. Peace out.